Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute geht es endlich weiter im Petrusbrief, den er geschrieben hat an die junge, verfolgte Gemeinde in Kleinasien. Und wegen der langen Pause möchte ich noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung des ersten Kapitels machen. In den ersten Versen des Briefes spricht Petrus den Gläubigen Mut zu. Er versichert ihnen, von Gott erwählt zu sein, und er versichert ihnen, bewahrt zu werden, das Ziel der Seelenseligkeit zu erlangen. Und in den anschließenden Versen beschreibt er, welche Handlungen der Gläubigen sich aus diesen Zusagen für ein geheiligtes Leben ableiten. Er hat 4 konkrete Ermahnungen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann sie auch aufschlagen. Also es fängt an in Vers 13. Das erste ist, setzt eure Hoffnung auf Gott. So heißt es, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Vers 15 ist die zweite Ermahnung, seid heilig wie Gott. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Vers 17, fürchtet Gott, da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Diese ersten 3 Ermahnungen beschreiben das Verhältnis der Gläubigen zu Gott. Also Hoffnung auf Gott, seid heilig wie Gott und fürchtet Gott. Mit jeder dieser Ermahnungen haben wir uns in den Predigten vorher schon beschäftigt und sie charakterisieren den Gläubigen in seinem Verhältnis zum Herrn. Und jetzt sind wir in der 4. Ermahnung angelangt, das ist der Predigttext von heute. Und hier geht der Blick nicht vertikal nach oben, sondern horizontal geht der Blick in die Gemeinde zu den Geschwistern. Es beschreibt unser Verhältnis zu denen, die Gott ebenfalls lieben. Und die Ermahnungen, also die ersten Ermahnungen, gehen eben darum, wie wir in richtiger Weise mit Gott leben. Und danach verschiebt sich der Blickwinkel im Grunde und geht darum, wie wir in richtiger Weise innerhalb der christlichen Gemeinschaft zusammenleben. Und diesen letzten Aufruf, des Abschnitts, den haben wir heute im Predigttext. Und den Predigttext wollen wir gemeinsam lesen. Der ist uns auch abgedruckt auf dem Gottesdienstblatt. Die Verse 22 bis 25. 1. Petrus 1, Vers 22 bis 25. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Diese 4. Ermahnung, auf die wir heute achten wollen, die ist in Vers 22b, habt einander lieb aus reinem Herzen. Also Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Und so lautet dann auch das Thema dieser Predigt, echte brüderliche Liebe in der Gemeinde. Dieses brüderlich schließt natürlich immer die Frauen mit ein. Aber damals war halt der Fokus auf die Brüder, aber die Frauen, die Schwestern sind natürlich genauso mit einbezogen. So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Also wir wollen jetzt zuerst klären, um welche Liebe es hier geht. Es ist offensichtlich nicht die Liebe zwischen Mann und Frau. Auch wenn die Frauen mit drin sind, aber es ist eben eine andere Art. Oder von Eltern zu ihren Kindern oder umgekehrt. Diese Liebe, die fällt uns im Grunde so zu. Vielleicht erfahren wir auch in diesen Liebesverhältnissen mal Spannungen oder Stimmungen, wo wir meinen, es ist getrübt, aber im Grunde gefährdet das diese Liebe nicht. Den Partner suchen wir uns aus und unsere Kinder sind Teil von uns. Gegen diese Liebe können wir uns noch nicht mal wehren. Wir wollen es auch gar nicht. Petrus ermahnt uns hier also nicht zu romantischen Gefühlen zu den Gliedern der Gemeinde oder zum gemütlichen Beisammensein im Anschluss an den Gottesdienst. Die Liebe kann solche Dinge beinhalten. Aber sie geht viel weiter. Es geht darum, dass die Gläubigen in zuverlässigen Beziehungen zueinander stehen. Und diese Beziehungen sollen auf Gottes Charakter gegründet sein, der sich im Verhalten der Christen spiegelt. Wir suchen uns die Menschen in der Gemeinde nicht aus. Jemand, der sich zu Christus bekennt, ist unser Bruder. Und das hängt nicht von uns ab, ob wir diesen Bruder außerhalb der Gemeinde zum Freund erwählt hätten, ist nicht relevant. Und der Hinweis im Text auf beständig und aus reinem Herzen deutet schon an, dass auch Petrus sieht, dass die Bruderliebe Schwierigkeiten bereiten kann. Und doch sollte unser erster und wichtigster Umgang mit den Geschwistern in der Gemeinde sein. Dafür steht das beständig, unaufhörlich. Natürlich dürfen wir auch außerhalb der Gemeinde Kontakte haben. Aber unsere Priorität soll in der Gemeinde liegen. Denn zu den Geschwistern sollen wir die Liebe entwickeln. Denn nur mit den Geschwistern haben wir gemeinsame Basis im Glauben. Und nur auf dieser Basis kann sich das Vertrauen aufbauen. Die Liebe ist, den anderen zu unterstützen, für den anderen auch zurückzustecken, zu verzichten, aber auch den anderen zu achten, wenn er in Nöte gerät. Der andere darf uns nicht egal sein. Die Liebe ist auch, ihm dann mal zu sagen, wenn er vielleicht was nicht richtig macht. Aber wir sollen dem Bruder in Demut begegnen und ihn achten. Und wir müssen aufpassen, dass uns unser innerlicher Hochmut nicht zu Überheblichkeit oder Lieblosigkeit führt. Insbesondere wenn wir meinen, ich mache alles richtig und der andere macht es falsch und ich sage es ihm. Dass wir da eben mit Demut rangehen, eben mit der Liebe. Und die Ermahnung zur Bruderliebe, die hat Petrus selbst empfangen vom Herrn. In Johannes 13, Vers 35 heißt es, Jesus spricht das, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Johannes, der das Herrnwort ja bei der Gelegenheit auch direkt gehört hat, nimmt die Bruderliebe in seinem ersten Brief auch noch einmal auf. 1. Johannes 4, Vers 10 bis 12. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. An der Bruderliebe sollen wir also gegen allen Widerstand festhalten. Doch steht diese Ermahnung nicht einsam für sich, sondern diese Aufforderung ist eingerahmt in eine weitere Ermahnung, nämlich im ersten Teil vom Vers 22, habt eure Seelen gereinigt, und in einer Zusage, nämlich in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das ist die Zusage. Und so gliedert sich auch diese Predigt. Also echte brüderliche Liebe in der Gemeinde basiert erstens auf das Hören und Befolgen von Gottes Wort und zweitens basiert sie auf die ewige Liebe Christi. Kommen wir zum ersten Punkt. Habt, Vers 22, A. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? Die Reinigung der Seelen geht für Petrus voraus, um die Bruderliebe zu ermöglichen. Die Seele umfasst das ganze Denken und Fühlen des Menschen und ist mit dem Leib verbunden. Sie treibt unsere ganze Sündhaftigkeit. Zorn, Zank, Neid, Egoismus, Misstrauen, all das vergiftet unsere Seele. Treiben uns solche Gedanken über unsere Nächsten in der Gemeinde, so blockieren sie die Liebe zu den Geschwistern. Also müssen wir unsere Seele davon befreien. Wenn wir ungefärbt, wie es im Text heißt, also ungeheuchelt auf unseren Bruder zugehen wollen. Denn die Heuchelei ist eine große Gefahr für uns. Wir sind alle gut erzogen, wir wissen, was wir tun sollen und wie wir nach außen erscheinen und auftreten sollen, welche Erwartungshaltung an uns gelegt wird. Und leicht machen wir dann uns und anderen etwas vor, indem wir eine Rolle spielen, weil wir eben gute Umgangsformen haben. Unser Handeln und unser Umgang kann nach Liebe aussehen, weil wir uns gut benehmen können. Nennt sich Neudeutsch Political Correctness, dass wir eben das tun, was von uns erwartet wird. Aber mit dieser Heuchelei betrügen wir uns und andere im Grunde. Und Christus hat vor dieser Heuchelei auch in der damaligen Gemeinde gewarnt. Da hat er es im Grunde immer auf die Pharisäer gerichtet. Aber eigentlich sind wir alle davon betroffen. Er hat es also an verschiedenen Stellen im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, da geht es eben darum, Matthäus 6, Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen, mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und Matthäus 7, Vers 5, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Und Lukas 12, unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie untereinander traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Der Mensch neigt dazu, sich vor der sichtbaren Welt in ein besseres Licht zu stellen. Doch nützt das nichts im Verhältnis zu Gott. Denn Gott schaut hinter die Fassade. Also, reinigen wir unsere Seele, damit wir nicht heucheln und uns besser darstellen, als wir sind. Und wie können wir das machen? Da gibt Petrus gleich die Antwort. Im Gehorsam der Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit und darauf sollen wir hören. Gottes Wort deckt meine Mängel auf. Lese ich in seinem Wort, erkenne ich, wie mich Hass, Neid, Zuchtlosigkeit, Selbstsucht bestimmen. Beziehungsweise, wie sie mich versuchen. Ich erkenne meine eigene Heuchelei. Und wenn ich seinem Wort gehorche, ist der Weg zur Bruderliebe frei. Aber er führt mich auch in die Absonderung von der Welt. Wenn ich auf Gottes Wort höre, mache ich nicht mehr alles mit, was ich früher gemacht habe, als ich noch nicht zur Gemeinde gehörte. Das Hören auf Gottes Wort beeinflusst nicht nur das Umgehen miteinander in der Gemeinde, sondern es verändert mein ganzes Leben. Ich kann keine zwei Gesichter haben. Fromm innerhalb der Gemeinde und weltlich außerhalb der Gemeinde. Das Hören auf Gottes Wort führt zur Reinigung meiner Seele. Und nur meine gereinigte Seele ist zu ungeheuchelter Bruderliebe fähig. Und diese Bruderliebe, jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt, basiert auf die ewige Liebe Christi. sind die Verse 23 bis 25. Denn ihr seid wiedergeboren aus nicht vergänglichem, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aus Jesaja 40. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. In Vers 23 heißt es, wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Damit ist ein Bezug zu Vers 3 im ersten Kapitel hergestellt. Da heißt es, Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und eine Parallele ist zu finden zum Johannesevangelium und wieder zum ersten Johannesbrief. Johannes 3, Vers 3, Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und 1. Johannes 5, das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Die Wiedergeburt ist also der wichtigste Grund für die Bruderliebe. Denn durch die Wiedergeburt ist jemand Christ geworden. Und ist jemand Christ, so kann er zu Gott Vater sagen. Und entsprechend ist er mein Bruder oder meine Schwester. Es spielt also keine Rolle, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht. Uns verbindet die gleiche Beziehung zum dreieinigen Gott. Wir sind dadurch in einer Familie. Und die Basis für die Wiedergeburt ist der unvergängliche Same. Diesen Samen kann nur Gott gelegt haben, denn nur er ist ewig. Also kann ewiges oder unvergängliches oder in diesem Falle dieser Same nur von Gott stammen. Also Gott hat ihn eingelegt. Und durch Gottes Wort entsteht die Frucht. Und sein Wort ist lebendig. Wir lesen im Johannesevangelium im ersten Kapitel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im 14. Vers, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In der Welt ist alles vergänglich, aber Christus bleibt. Auf ihn gründet sich alles. Wem er Gnade erweist, den kann ich nicht zurückweisen, den kann ich nicht meiden. Hat Christus mich und die Geschwister in der Gemeinde erwählt? Wie können wir dann zögern, den Geschwistern die gleiche Liebe entgegenzubringen, die wir von Christus erhalten haben? Und die Gnade, die Christus erweist, ist nicht vorübergehend. 23b, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Dass Christus ewig bleibt, belegt Petrus den Christen in Kleinasien in den Versen 24 und 25. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Dieses Zitat führt uns jetzt zu einem kleinen Exkurs zu Jesaja, denn vielleicht fragt ihr euch, warum Petrus dieses Zitat da jetzt eingefügt hat, was es an dieser Stelle bedeuten soll. Also Petrus zitiert hier Jesaja 40, Vers 6 bis 8 und wir haben in der Lesung, hat Ludwig uns Jesaja 40, 1 bis 11 vorgelesen. Und Jesaja hat diese Verse aus der Perspektive der bevorstehenden babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Um die weggeführten Israeliten in der Diaspora, in der babylonischen Gefangenschaft, zu trösten. Und im Kern sind es diese Verse, jetzt aus Jesaja 6 bis 8. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Israeliten befinden sich in einer schier aussichtslosen Lage. Das Land ist zerstört und das Volk ist in ein fremdes Land verschleppt und gefangen. Allein können sie sich aus dieser Lage nicht befreien. Aber der Herr ist die Hoffnung, der Herr ist größer als alle Umstände. Alles auf dieser Erde vergeht. Die Menschen, die Pflanzen, nur Gott ist ewig. Allein auf ihn sollen die Israeliten vertrauen, denn sein Wort ist ewiglich. Und so fährt Jesaja fort. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Hier beginnt die Verkündigung des Retters. Auch am Anfang des Markus-Evangeliums wird auf diese Verse aus Jesaja 40, 1 bis 11 Bezug genommen, zum Einstieg in die Verkündigung der frohen Botschaft. Petrus weiß, dass die ersten Christen diese Stellen kennen und was sie mit diesen Zitaten verbinden, wenn sie sie jetzt in seinem Brief lesen. Wir erinnern uns, die Christen sind zwar nicht weggeführt, leben aber auch in Einschüchterung bzw. Verfolgung. Sie erleiden Nachteile für ihren Glauben und bedürfen der Ermutigung, die Petrus in seinem Brief immer wieder unterbringt. Die Christen leben zwar noch in der gleichen Umwelt, aber der Kontakt zu den alten Freunden ist nicht mehr der gleiche. Und Petrus nennt es in Vers 17, solange ihr hier in der Fremde weilt, im Grunde waren sie zu Hause, aber es ist die Fremde, weil sie sind noch nicht bei Gott und in der Welt sind sie auch nicht mehr zu Hause. Mit dem Zitat aus Jesaja veranschaulicht Petrus, dass damals der gleiche Herr wie heute das gleiche Wort verkündigt hat wie zum jetzigen Zeitpunkt. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Der Herr ist immer noch der gleiche. Er hat damals sein Volk aus der Gefangenschaft zurückgeführt und so wird er sich auch heute seiner Nachfolger annehmen. Der Herr ist treu. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Auf ihn können wir uns verlassen. Denn wir befinden uns in dieser Bundesbeziehung. Wir kommen zum Schluss und ich fasse noch einmal zusammen. Die Ermahnungen, die Petrus in diesem Abschnitt ab Vers 13 ausspricht, sind darauf ausgerichtet, wie wir in richtiger Weise mit Gott leben. Nämlich Hoffnung auf Gott, seid heilig wie Gott und fürchtet Gott. Und abschließend ermahnt uns Petrus, wie wir in richtiger Weise innerhalb der christlichen Gemeinschaft zusammenleben. Petrus ermahnt uns zu echter brüderlicher Liebe in der Gemeinde. Und das basiert auf das Hören und Befolgen von Gottes Wort und es basiert auf der ewigen Liebe Christi. Wir befinden uns in einer Bundesbeziehung mit Gott. Und das ist niemals eine Sache, die individuell gelebt werden kann. Es bedeutet automatisch, dass wir in Verbindung zu anderen treten müssen. Treten werden. Und zwar in Verbindung zu anderen, die ebenfalls erwählt sind, die ebenfalls zur Gemeinde gehören. Der Charakter des Bundes mit Gott ist ein freiwilliges, beidseitiges, verbindliches Versprechen, sich gegenseitig zu lieben und zu ehren, unabhängig von den Umständen. Kurz, Die Glieder eines Bundes versprechen einander, ich werde so sein, wie ich sein sollte, ob du so bist, wie du sein solltest oder nicht. Die Glieder dieses Bundes sind aber nicht nur Gott, Gott und ich, sondern die Nachfolger Christi sind im gleichen Bund. Und deshalb gilt das Versprechen auch den Geschwistern in der Gemeinde. Echte brüderliche Liebe in der Gemeinde umfasst keine romantischen Gefühle, sondern vertrauensvolle, verlässliche Beziehungen, die auf Gottes Charakter gegründet sind, der sich im Verhalten der Christen spiegelt. Und diese Liebe basiert auf das Hören und Befolgen von Gottes Wort. Und zuerst erfolgt die Reinigung, die Buße des Einzelnen im Lichte des Wortes Gottes. Und nur auf dieser Basis ist die ungefärbte, ungeheuchelte Liebe zu den Geschwistern möglich. Denn für Petrus ist das Hören auf Gottes Wort nicht in erster Linie ein intellektuelles Verstehen der Auslegungsfeinheiten, sondern es ist das Zeichen der Wandlung zum Christen. Das ist das Umgehen der Christen untereinander. Das ist für ihn wichtig, wie wir miteinander im Lichte von Gottes Wort miteinander umgehen. Und dazu führt er dann im zweiten Kapitel noch mehr aus. Das hören wir dann in der nächsten Predigt. Echte brüderliche Liebe in der Gemeinde basiert auf das Hören und Befolgen von Gottes Wort und basiert auf die ewige Liebe Christi. Christus hat seine Liebe gezeigt, als er für uns in diese Welt gekommen ist und sich, obwohl er sündlos war, für unsere Sünden geopfert hat. Wir erkennen Gottes Treue, die er seinem Volk gegenüber immer gehalten hat und halten wird. Seine Liebe ist unvergänglich. Und sind wir in seinen ewigen Bund hineingenommen, so gilt seine Liebe nicht nur uns, sondern auch den anderen Gliedern dieses Bundes. Da können wir uns dann nicht herausnehmen, zwischen einzelnen Gliedern seines Bundes zu wählen, sondern durch Christus stehen wir im gleichen Liebesverhältnis zu den Gliedern dieses Bundes, ob sie uns auf Anhieb sympathisch sind oder nicht. Und unser Umgang untereinander sollte von Liebe zu anderen geprägt sein. Wir sehen also, wie wichtig es ist, einander beständig aus reinem Herzen lieb zu haben. Aber wir erkennen auch, wie schwer es ist. Und bei allen guten Argumenten und Gründen kommt es eben nicht von allein, sondern jeder von uns muss auf sich achten, wie er mit den anderen umgeht und sich in Gottes Wort gründen und muss seine Seele immer wieder reinigen und muss darum beten. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Amy Carmichael. Amy Carmichael war in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Missionarin in Indien und sie hat dort ein Waisenhaus gegründet und eine Missionsstation geleitet. Und in den Grundsätzen ihrer Hausgemeinschaft schrieb sie Folgendes: Wenn die Liebe unter uns zu schwinden droht, wenn es möglich wird, den leisesten Schatten eines lieblosen Wortes zu dulden, dann fängt unsere Gemeinschaft an zu sterben. Lieblosigkeit ist tödlich. Sie ist gefährlicher als eine Kobra. Gerade so wie ein winziger Tropfen des Kobra-Giftes sich schnell in dem ganzen Körper verbreitet, dem es eingespritzt wurde, so genügt ein Tropfen galliger Lieblosigkeit in meinem oder in deinem Herzen, dass er sich in furchtbarer Macht in unserer ganzen Familie ausbreitet. Denn wir sind ein Leib. Wenn du irgendwo Lieblosigkeit entdeckst, lass alles liegen und bringe es in Ordnung, wenn möglich sofort. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.